Gedanken machen, die Bibel nicht nur auslegen, sondern auch ausleben. Die Bibel ausleben. Also man kann schnell was lesen, man kann schnell was hören, aber das Ausleben, das ist ein Prozess, das dauert ein Leben lang. Und da ist man nicht so schnell fertig damit. Also die Bibel nicht nur auslegen, nicht nur darüber sprechen, sondern auch umsetzen und verwirklichen. Aber zuerst einmal, ich lade euch ganz herzlich ein, für morgen früh um 10 Uhr haben wir Gottesdienst am Sonntag. Wir haben immer Freitag Gottesdienst, wir haben Samstag Gottesdienst und wir haben Mittwoch Gottesdienst. Und Sonntag um 10 Uhr ganz, ganz herzlich eingeladen. Was auf dem Programm steht, das könnt ihr auf die Einladungszettel lesen, was ausgelegt wird. Ich will das nicht immer ankündigen, denn wenn es ins Internet ist, dann da mir selber passiert. Also dann höre ich rein und denke, über das Thema haben wir schon vor 2-3 Jahren gesprochen. Und das ist immer festgehalten, diese Ankündigung. Das mache ich also nicht fest, kündige nicht an, das könnt ihr nachlesen. Aber, oder auch im Internet nachgucken, was als nächstes ist. Aber ich möchte noch hinweisen, wir haben so die grünen Zettel, dir kann geholfen werden. Und wir möchten Menschen einladen, wo wir auch stehen, wo wir sind, einfach die Gelegenheit nutzen und sagen, komm, Jesus kann dir helfen. Wir wollen also nicht nur predigen, sondern wir wollen auch dann für Menschen beten und den Menschen Gelegenheiten geben, Gott zu erleben. Wir wollen also nicht Theoretiker sein, sondern auch Praktiker. Die Bibel ausleben. Wie macht man das? Wie lebt man die Bibel aus? Die Bibel ist so ein Handbuch. Ein Handbuch, wie bediene ich den Menschen, wie bediene ich meine Seele, wie bediene ich meinen Geist, wie bediene ich meinen Glauben, wie komme ich mit Gott zurecht und wie arbeite ich mit Gott zurecht. Es geht also um das Praktische. Das Christentum ist eine ganz praktische Sache, es ist nicht nur Theorie. Ich glaube an Gott, aber was ist das? Gott ist so weit weg. Also ich muss hier irgendwie nahe auf diese Erde kommen und versuchen, die Liebe Gottes zu erleben. Die Liebe Gottes ist immer noch dieselbe, wie eh und je. Gott war am Anfang Liebe, hat den Menschen geliebt, hat dem Menschen das Beste gegeben. Im Garten Eden hat ihn reingesetzt und sagt, du da wohne, also bewirtschafte und bediene mir diesen Garten. Hat alles aus Liebe gemacht und selbst in dem Paradiesgarten, da war der Teufel zugegen. Kannst du das gar nicht vorstellen. Also da war das Böse und hat versucht, den Menschen abzuhalten von der Liebe Gottes. Aber Jesus ist derselbe, deshalb laden wir auch Menschen ein, komm und erlebe denselben Jesus, wie er damals wirkte in Galiläa, so wirkt er auch hier. Er ist derselbe wunderwirkende Herr. Wir müssen nur Gott eine Chance geben. Und Bibel ausleben heißt es, Gott eine Gelegenheit geben. Wenn du nicht betest, kann nichts passieren. Wenn wir also nicht füreinander beten, wenn wir nicht Hände auflegen, wenn wir nicht bekennen und proklamieren, das, was in der Bibel drinsteht, wird auch nicht passieren. Wir müssen also die Bibel praktisch umsetzen und praktisch anwenden in der Situation, wo wir drinstecken. Gott wartet auf uns. Er sagt, kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, zu mir, ich will euch erquicken. Also die Einladung gilt immer noch. Dies hat noch nicht aufgehört, Gott hat noch nicht die Tür zugemacht. Er hat immer noch Sprechstunde, wir dürfen und können immer noch zu ihm kommen. Bei Gott geht es nicht irgendwie um religiöse Rechthaberei. Also wer ist besser, wer ist schöner, wer ist lieber, wer ist netter? Nein, Gott sagt, ich will euch allen helfen, ihr braucht alle Hilfe, ihr seid alle hilfsbedürftig. Also ich denke, dass wir alle hilfsbedürftig sind. Also oder gibt es welche, die sagen, ich brauche das nicht mehr, bin schon fertig, habe schon alles erreicht, was ich erreichen konnte. Manche denken, also ich bin schon über den Berg. Aber wir sind doch unten am Fuß des Berges. Wir fangen erst an, im Glauben zu wandeln. Bei Gott geht es also ganz besonders um sein Heil, um seine Taten, um seine Werke. Also die Bibel ausleben ist nicht, dass ich mich auslebe, sondern das, was Gott gesagt hat, was ausgelebt werden soll. Dein Wille geschehe auf Erden, wie im Himmel bereits vorhanden ist. Also wir sind seine Geschöpfe und wir sollen also Gott praktisch ausleben, umsetzen das, was er ist, Gott verkörpern, Gott realisieren. Das sind unsere Aufgaben. Unser Gott ist ein Gott der Liebe und des Lebens, er ist ein Gott des Friedens. Also all das, all diese Attribute Gottes praktisch umsetzen, die Liebe umsetzen. Liebe, indem wir die Natur lieben, indem wir unseren Nächsten lieben und sogar indem wir unsere Feinde lieben. Und das ist ein Umsetzen. Und ich muss zuerst mal anfangen mit der Liebe bei mir selber. Ich kann niemand anders lieben, wenn ich mich selbst nicht liebe. Ich kann mich selbst nicht lieben, dann kann ich auch Gott nicht lieben. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich auch meine Nächsten nicht lieben. Wenn ich mich selbst nicht lieben kann, kann ich auch meine Umgebung nicht lieben. Also das ist eins wie das andere. Das ist so wichtig, dass wir die Liebe Gottes zuerst mal in uns selbst erfahren. Die Bibel auszuleben, das ist nicht nur, dass wir eine Bibellese haben und sagen, ich muss so und so viele Kapitel heute lesen. und ich muss in einem Jahr durch die Bibel durchkommen und alles lieb und nett und schön. Lieber, du liest nur ein Vers und das lebst du aus. Und ihr habt manchmal für ein Vers eine ganze Woche zu kauen. Für ein Vers oder nur für eine Geschichte. Ich komme über manche Geschichten gar nicht hinweg, weil das so einen beschäftigt und so einen mitnimmt. Weil ich finde mich in der Bibel überall mich selbst. Das ist das Schlimme dabei. Ich werde angesprochen. Du bist der Mann oder die Frau. Also wir sind die Personen, die von Gott gerufen werden. Gott ist ein praktischer Gott. Er ist kein Tyrann und kein Plagegeist und kein Polizist. Also Gott ist ein Gott der Liebe und er will uns helfen. Er gibt uns hier ganz praktische Anweisungen. Wie mach ich das und das? Wie soll ich mich benehmen? Wie soll ich mich verhalten, wenn ich Probleme habe, wenn ich Sorgen habe? Wo soll ich, an wem soll ich mich wenden? Also der Mensch hat das Vaterhaus verloren. Früher, da wussten die Menschen noch, wo das Vaterhaus ist, aber heute haben die Menschen sogar die Adresse vom Vaterhaus verloren. Und deshalb, wir müssen mit der Bibel anfangen, ganz von vorne, mit A, B, C, mit dem Alphabet, ganz klein von unten anfangen. Unser Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Hier erfahre ich, wo ich meine erste Hilfe bekomme, dann die zweite Hilfe und dann auch die weiteren Hilfen. Und wie hilft mir die Bibel oder wie hilft mir Gottes Wort? Denn die Bibel sagt, der Herr selbst sagt, mein Wort soll nicht leer zurückkommen. Es ist wie der Regen, der auf die Erde fällt und bringt Frucht und so weiter und dann bleibt diese Frucht. Wie kann das alles so funktionieren? Wie kann ich das umsetzen in meinem praktischen Leben? Gott will, dass wir ein gelassenes Leben leben, ruhig, nicht so stressig. Eigentlich müsste die Bibel von hinten gelesen werden. Also die Juden lesen ja von der anderen Seite, also nicht so wie wir ganz schnell. Man solle singend lesen. Wenn du die Bibelworte singend liest, verstehst du ganz anders. Kommet her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Verstehst? Dann verdaust du das alles. Wir müssen ja auch das, was wir lesen, verdauen, verarbeiten. Was nützt es, wenn ich nur lese, konsumiere, höre Predigt nach der Predigt und dann kriege ich Herzverfettung? Weißt du, dann kann ich womöglich Steine schlucken und da kann das Wort Gottes nicht hart genug sein. Aber wir sollten lieber etwas verstehen und dann wirklich auch dann dieses Etwas, dieses Wenige, was wir verstehen, umsetzen. Und was mache ich mit den Dingen, die ich nicht verstehe? Das Gleiche, was du auch beim Fischessen machst mit den Gräten, du lässt es einfach liegen. Du lässt es mal liegen, bis du vielleicht eines Tages doch so einen Magen hast, dass du auch die Gräten schlucken kannst. Ich freue mich auf Gott, weil ich dort Gott hier begegne. Also die Bibel ausleben heißt Gott ausleben, die Liebe Gottes ausleben. Nicht das Menschsein ausleben, sondern Gott einfach umsetzen, was du von Gott weißt, die Erkenntnis, die Kraft, die du von Gott bekommst, die Anweisungen, die Weisheit Gottes, die Zusammenhänge, die du dort findest und so weiter, dass du das alles auslebst. Und während du das anfängst, Gott umzusetzen, hast du immer weniger Stress. Stress mit dir selber, Stress mit anderen. Dann nimmt dieser Gott dir den Kummer weg, die Mühe weg, dass du dich quälen musst. Die Bibel sagt uns, der Weg ist so einfach, dass sogar Narren nicht fehlgehen können. Also Narren, die weder lesen noch schreiben können, Analphabeten. Sogar die kommen mit der Bibel sehr gut zurecht. Gott ist ein Gott, der tröstet. Hier findest du so wunderbare Trostworte wie, der Herr ist mein Hirte. Ist das nicht wunderbar? Mir wird nichts mangeln. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir und du tröstest mich und du stehst mir bei und du führst mich und du hilfst mir. Und du gibst mir das, was meine Seele braucht. Weißt du, plötzlich hast du eine Beziehung, eine Kommunikation, du redest mit Gott. Eigentlich die Bibel ist wie ein Liebesbrief. Ein Liebesbrief muss man immer wieder lesen. Das kann man nicht einfach mal durchgelesen haben und sagen, jetzt weiß ich schon alles. Nein, das muss man lesen und nochmals lesen und nochmals lesen. Wir wollen also die Bibel nicht nur auslegen, sondern auch für uns persönlich anwenden. Die Anwendung, es ist genauso, als wenn du weißt, eine Massage oder ein Medikament oder irgendetwas, ein Kraut, das muss angewandt werden. Wie nehme ich das in mir auf? Wie verwirkliche ich das? Wie realisiere ich das? Wie geht es heute und wie geht es eigentlich hier in der Gemeinde nicht nur um die reine Wahrheit? Gott ist die Wahrheit. Wenn du Gott also richtig erlebt hast, hast du die Wahrheit, bist in der Wahrheit, bist auf dem richtigen Boden. Es geht also um den Herrn zu erleben. Und wenn du Gott erlebt hast, dann fragst du nicht mehr so viel. Dann fragst du nicht nach dem und nach jenem und da kümmerst du dich auch nicht mehr um die Menschen. Dann sind die manchmal Menschen unwichtig. Solange wir im Fleisch sind, Fleisch und Blut, dann wäre es da, wäre es nicht da, was macht er, wie geht's ihm und so weiter. Wir sollten uns immer wieder fragen, was macht Gott? Uns sollte Gott interessieren, wenn es an die Bibel geht und um die Bibel geht. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann solltest du wissen, ich bin bei Gott daheim, herzlich willkommen, ich bin am Ziel, hier habe ich das, was ich brauche. Dann musst du nicht mehr andere Bücher suchen. So viele Menschen suchen noch in andere Bücher. Vielleicht haben andere Religionen noch mehr Wahrheit, noch mehr Erkenntnis. Eigentlich in der Bibel findest du alles, was du brauchst. Für Seele, für den Geist und für den Leib. Weißt du, dann fragst du, was soll ich essen? Schlag die Bibel auf. Verstehst du? Und sag, und wie viel du essen sollst, das Maß und wie viel du trinken sollst und so weiter. Weißt du, da wirst du sehen, die Tür zum Vaterhaus Gottes ist offen, die Tür zu anderen Menschen, wie begegne ich Menschen, da findest du auch, und was soll ich tun, wie soll es mit mir weitergehen? Das Wort Gottes sagt, 6 Tage sollst du arbeiten, am 7. Tag sollst du ruhen. Das zeigt Gott auch, dass wir nicht uns überfordern. Also Gott hat für Seele, Geist und Leib etwas in der Bibel und das muss ausgelebt werden. Billy war mal hier, oder glaube ich in Frankfurt Oder, da hat er gepredigt und dann hat er gesagt, oder jemand kam zu ihr, also wie könnte ich abnehmen, was muss ich tun? Dann hat er eine Predigt sogar daraus gemacht und auch dieser Person ganz klipp und klar gesagt, bete und frag den Herrn, was du essen sollst, so um abzunehmen. Und ein paar Tage später, dann sagt die Frau, kommt zu Billy wieder und sagt, du, das funktioniert nicht. Und wieso? Denn ich habe den Herrn, hast den Herrn gefragt, was du essen sollst. Ja, ich habe gefragt, aber das schmeckt mir gar nicht. Verstehst du, was nützt es, wenn du den Herrn fragst und nicht tust und nicht isst? Wahrscheinlich war es das seine Frau. Vermute ich. Also, dir gefragt, was kann ich tun? Weißt du, das schmeckt mir. Weißt du, Gott gibt uns Rezepte und wie wir uns verhalten sollen, was wir essen sollen oder was wir nicht essen sollen, was wir lieber stehen lassen sollen, rührt nichts Unreines an. Weißt du, da steckt eine ganz große Wahrheit drin, rührt nichts Unreines an. Da muss also nicht nur Sündiges sein, sondern auch Vergiftetes. Wenn du weißt, wenn etwas vergiftet ist, musst du nicht unbedingt essen. Oder wenn du weißt, das haben gottlose Menschen angerichtet oder unrein mit unreinen Händen und unreinen Gedanken und unreinen Herzen, das ist da nichts für dich. Lieber isst du ein Kraut mit Liebe zugerichtet als einen gemästeten Ochsen. Mit Hass und Neid und Eifer, so, pass auf, denen habe ich da, brutzle ich dann so richtig fett und das, da haut sie auf den Magen. Und dann wunderst du dich, weißt du, das gleiche Essen, 2 Leute kochen das gleiche Essen, einer kocht mit der Liebe und einer kocht mit Hass und mit Bitterkeit und mit Groll und mit Zorn und mit Wut. Du, der eine verdirbt dir den ganzen Appetit am Schluss, dass du sogar Magenkrämpfe bekommst unter Umständen und fragst, woher kommt es? Denn wir geben ja das weiter, was in unserem Herzen drin ist. Also, lieber fastest du an diesem Tag. Das ist besser für dich zu fasten, als dann irgendwie etwas Unreines zu sich zu nehmen. Also die Bibel gibt uns Anweisungen. Biblische Aussagen, die musst du prüfen, ob das wahr ist oder nicht. Wir sollen das Wort Gottes testen. Gott sagt, prüft mich darin. Guck mal, du willst finanziell vorwärts kommen. Das ist genauso, Herr, segne meine Finanzen. Und Gott ist bereit, unsere Finanzen zu segnen. Aber er dann sagte, bring den 10. in mein Kornhaus. Aber das will ich nicht, das liegt mir nicht, das ist mir zu viel. Die wollen nur immer mein Geld haben. Nein, Gott will nicht dein Geld haben. Gott will sehen, ob du ihn beteiligst an deinem Leben. Gott möchte eigentlich beteiligt werden an seinem Dasein. Also biblische Wahrheiten, Aussagen musst du testen, funktioniert das? Und das kannst du nur, indem du tust. Indem du dich an das hältst, indem du das praktizierst, indem du sagst, ich verlasse mich jetzt drauf, Gott hat dir gesagt, hier steht es geschrieben. Und dann sagst du, es steht geschrieben, Herr Vater, du hast mir versprochen, ich verlasse mich da drauf, ich verlasse mich auf dein Wort. Und dein Wort ist zuverlässig, da vergeht eher Himmel und Erde, aber dein Wort wird nicht vergehen. Ich verlasse mich drauf. Und immer wieder, du proklamierst es, ich verlasse mich drauf. Herr, ich verlasse mich auf dein Wort, ich verlasse mich auf deine Zusagen, auf deine Verheißungen und ich löse deine Verheißungen ein. Ich proklamiere deine Verheißungen. Wir haben hier die Proklamationen, die möchte ich auch jedem ganz herzlich empfehlen. Proklamiere so oft du kannst und so oft, wie es nur möglich ist, in jeder freien Sekunde. Belaste deinen Geist nicht mit negativen Dingen, sondern versuch dich positiv einzustimmen. Was nützt es ein Instrument, wenn die Saiten nicht gestimmt sind? Dann kannst du Käse drauf spielen, aber nicht die Musik und nicht das, was rüberkommen soll, was Melodie und Harmonie weitergibt. Es gibt sehr viele Theorien und Philosophien, aber es geht nicht um Philosophie und Theologie, sondern es geht um die Praxis. Kann ich das ausleben? Wie lebe ich das aus? Wie kann ich mit Menschen umgehen? Und die Bibel redet sehr viel von Umgang mit unseren Mitmenschen. Deshalb sind die ganzen 10 Gebote. Die 10 Gebote sind eigentlich nur für das Zusammenleben der Menschen. Das eine Gebot, du sollst Gott also ehren an erster Stelle, das ist ganz wichtig. Aber dann, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren, was deines Nächsten ist und so weiter. Wenn dein Verhältnis zu Gott stimmt, wirst du nie was dem anderen missgönnen, beneiden oder auf die anderen eifersüchtig sein. Im Gegenteil, du sagst, Herr, segne, segne. Und je mehr du die anderen Menschen segnest, desto mehr wirst du gesegnet. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, was Segen ist. Je mehr du anderen Menschen Glück wünschst, Positives wünschst, desto mehr kommt Glück zurück. So wie man in den Wald hineinruft, so hallt es aus dem Wald wieder raus. Also teste Gottes Worte. Nicht nur also fromme Philosophien und Theorien, sondern dieses Innenleben. Versuch, Herr, ich vergebe allen Menschen. Ich möchte keine Feinde haben, denn der Teufel ist mein einziger Feind und mit dem habe ich nichts zu tun und mit dem will ich nichts zu tun. Aber mit Menschen, auch böse Menschen, die werden eines Tages sterben. Die werden ausgerottet, die Gottlosen sind wie Spreu, die werden also ganz schnell verstreut. Also die halten das nicht durch. Du musst also dich nicht über Gottlose den Kopf zerbrechen. Menschen, die sich von Gott gelöst haben, die werden nicht lange leben. Also ihr Leben ist begrenzt und beschränkt. Die protzeln und sagen, ja, guck mal wir. Aber dann, wenn du wieder ins Heiligtum gehst, wenn du wieder zu Gott betest, dann siehst du, die sind gar nicht mehr da. Die sind alle schon irgendwo zerstreut. Die sind mit dem sich verkracht, die haben mit jenem sich verkracht. Und am Schluss haben sie niemand mehr. Sind ganz allein. So, Gottes Wort wird getan, nicht nur geglaubt. Also selig sind nicht nur die, die da glauben, sondern selig sind auch die, die das tun. Selig sind also die Täter des Wortes, die die Bibel ausleben, nicht nur auslegen. Und dann so viel Bibel zeigen, guck mal, wie viele Bibelübersetzungen ich habe. Das ist schön, dass du viele Bibelübersetzungen hast, aber die nützen dir gar nichts. Weißt du, ist egal, welche Übersetzung du liest. Viele Menschen haben da fragen mich immer wieder und sagen, ja, welche Übersetzung ist richtig? Elberfelder oder Martin Luther? Oder Einheitsübersetzung oder was weiß ich, welche Übersetzung, gute Hoffnung. Was für Übersetzung ist gut? Ich möchte sagen, fast alle. Aber am kernigsten ist Martin Luther. Weißt du, der sagt dir noch so, was er denkt. Er hat dem Volk aufs Maul geguckt und da sitzt, also das ist Martin Luther. Aber dann gibt es verschiedene Übersetzungen und in jeder Übersetzung kommt es anders raus. Aber dann, um die Bibel richtig zu verstehen, musst du nicht in Hebräisch, Griechisch oder Lateinisch lesen. Um die Bibel richtig zu verstehen, musst du im Heiligen Geist lesen. Herr, was hast du mir zu sagen? Du kannst die Bibel erst richtig im Heiligen Geist auslegen. Also das ist das große Geheimnis, das ich dir weitergeben möchte. Ohne Geist Gottes verstehst du die Bibel nicht. Da stehst du wie Ochs vom Tor und sagst, was soll das, was bedeutet das? Wir haben solche Fälle in der Bibel, so viel. Also, um die Bibel zu verstehen, brauchst du den Heiligen Geist. Und nicht nur sprechen in anderen Sprachen, sondern den Heiligen Geist. Und er wird euch in alle Wahrheit führen. Und er wird euch all dessen erinnern, was ich gesagt habe. Weißt du, vieles steht gar nicht in der Bibel. Und es ist doch wichtig, dass du das tust und dass du umsetzt. Und er wird dich erinnern. Und plötzlich kannst du, du wirst es mir nicht glauben, wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du plötzlich zwischen den Zeilen lesen. Kannst du aus der Geschichte etwas rausholen, was da drin steckt. Viele Menschen versuchen, Perfektionisten zu sein, sie versuchen also die Bibel auszulegen und sagen, so spricht der Herr. Weißt du, das sind so ganz gescheite Leute, aber letztendlich gescheitere Typen. Schau die Pharisäer an, die haben versucht, perfekt die Bibel zu erklären, sogar das I-Pünktchen. Und wenn sie die Bibel abgeschrieben haben und irgendwie sich vertan haben, dann musste das ganze Buch wieder vernichtet werden, begraben werden oder wie auch immer. Die konnten das nicht mehr weiterschreiben, wenn sie es nur einmal verschrieben haben. Es geht nicht um Perfektionismus bei Gott. Bei Gott geht es, dass du das auslebst, dass du es anwendest. Was er sagt, selig sind die, die also tun, seid Täter meines Wortes. Und was er euch sagt, das tut. Du wirst Wunder Gottes erleben, du musst nur einfach anfangen zu tun, was er sagt. Was du verstehst durch den Heiligen Geist, was er dir gesagt hat. Schau die Pharisäer an, sie sind so richtig Heuchler geworden. Heute hat mir jemand geschrieben, und einfach so eine Nachricht, die Deutschen sind die größten Heuchler, die heucheln. Also, die tun so, als ob, früher habe ich gedacht, die Jugoslawen wären das. Denn die Jugoslawen haben es so getan, also wenn man mit dem Auto gefahren ist, die haben den Blinker rechts rausgetan und sind links gefahren. Also, Heuchler. So tun, als ob, aber man fährt in die andere Richtung. Viele haben den guten Willen. Aber denen fehlt das Vollbringen, weil das Elementare fehlt, das ist der Geist Gottes. Ohne den Odem Gottes sind wir Leichen, funktionieren wir nicht, sind wir schöne Statuen, also wunderbar polierte Statuen, vergoldete Statuen, aber diese Statuen haben kein Herz weil sie keinen Geist haben, kein Odem haben, kein Leben haben, kein Licht in sich. Die muss man sogar anstrahlen. Und deshalb ist es so wichtig, dass das Innenleben bei uns stimmt. Und die Bibel spricht zuerst, bevor es überhaupt an äußere Sachen geht, spricht das Innenleben an. Und wenn dein Innenleben stimmt, stimmt auch dein Außenleben, dein Umfeld, deine Umgebung, stimmen deine Beziehungen. So, mit dem Bibel auslegen, wir haben so viele Bibelforscher. Früher hießen die Jehovas Zeugen die ernsten Bibelforscher. So, wir haben viele solche ernste Bibelforscher, die, ist das der Name Jehova und so weiter. Und die wissen gar nicht, dass es erst aus dem 11. Jahrhundert der Name Jehova kommt und nur eine Erfindung von irgendwelchen frommen Leuten ist. Aber Gott hat sich offenbart, ich bin der, ich das sein werde, ich bin der Daseinende Gott. Gott ist dieser unveränderbare Gott, der immer der gleiche ist in jeder Situation. Und da erlebst du Gott. Wer bist du? Wie heißt du? Du brauchst den Namen Gottes gar nicht genau, wie es heißt. Du kennst nur einen Namen und der Name ist wichtig, Jesus. Er hat sich in Jesus uns offenbart und alle anderen Namen kannst vergessen. Es ist schön, dass du es weißt. Die Moslems haben über 100 verschiedene Namen für Gott und so weiter. Gott der Allmächtige, Gott der Allwissende, Gott der Allgegenwärtige. Weißt du, alles toll. Aber Gott muss in deinem Leben hinein, muss ein Stück von dir werden. Es ist gut, dass du das Leben auslebst. Und du musst das Leben leben lernen. Was nützt es, wenn du viele Jahre auf dem Puckel hast, aber gar nicht richtig gelebt hast, gar nichts erlebt hast, gar nichts Veränderndes, Revolutionäres erfahren hast? Du bist immer noch der gleiche geblieben wie eh und je. Bei dir hat sich nicht viel verändert. Gott redet und Gott erwartet etwas. Also die Bibel ausleben heißt, Gott spricht, Gott sendet sein Wort wird lebendig, sein Wort ergeht dir, in deinem Mund ist das Wort Gottes wie Honig. Schmeckt gut, wunderbar. Aber dann in deinem Magen wie Hot Pepper Soße. Das brennt, das springst, das schreist. Mein Gott, mein Gott, mein Gott. So ist das Wort Gottes. Es ist Honig in deinem Mund oder in deinen Ohren. Wunderbar. Aber dann, wenn es in dein Leben reinkommt. Mein Gott, ich muss mich verändern. Mit mir muss was passieren. Niemand kann gut leben, wenn er nur weiß, was gut ist und was richtig ist und so weiter, und er tut es nicht. Das Wissen allein macht uns nicht selig. Das Wissen bläht sogar noch auf. Im Gegenteil, macht gibt Blähungen, und viele Christen haben geistliche Blähungen, weil sie wissen viel. Sie wissen so viel. Sie haben so viel studiert. Sie haben so viel gelesen. Sie sind sehr belesen vom Internet. Sie haben so viel Informationen, aber sie haben geistliche Blähungen, Blasen im Kopf, ja. Und leere Herzen. Verstehst du, was nützt es, wenn ich vollen Verstand habe, alles verstehe, alles begreife und es nicht umsetzen kann, nicht praktizieren, nicht ausleben kann? Der Mensch braucht Erlebnisse, Inhalt, Substanz. Weißt du, dass wir dann nachher nach Hause gehen können zum Vater im Himmel und können sagen, lieber Gott, ich bin lebenssatt. Ich habe alles erlebt, was man überhaupt erleben kann. Und was ich noch nicht erlebt habe, das werde ich noch erleben, wenn ich nachher bei dir bin. Perfektionisten haben Angst, die immer so perfekt, was ich habe, das weiß ich, und lieber ein Spatz in der Hand als tausend auf dem Dach. Und sie wollen kein Risiko eingehen. Weißt du, wenn du dich auf das Wort Gottes verlässt, du musst Risiken eingehen. Lass los, löse dich, damit du was Neues bekommst. Das ist also, wie man die Bibel auslebt. Die Bibel verlangt zuerst einmal, lass los, was du gebunden hast, das ist okay, aber lass los, was du selber so festhältst und sagst, das liebe ich, das ist mir so wertvoll geworden. Also wir müssen uns, wenn wir uns verändern wollen, wir müssen uns von dem Alten, von dem Bisherigen trennen. Die Perfektionisten haben Angst, was falsch zu machen, Fehler zu machen. Aber Gott will und Gott erlaubt, Fehler zu machen. Die Bibel ist so ein aufrichtiges, ehrliches Buch. Da sind nur die Fehler der Menschen beschrieben. Also wenn ich die Bibel schreiben würde, als Autor, ich würde vieles weglassen. Und zwar aus dem einfachen Grund. Ich würde die ganzen Schandtaten der Frommen, vom David, von Moses und was weiß ich, von den ganzen Zweifeln der Propheten oder was sie alles gemacht haben, das hätte ich ganz weggelassen. Ich würde schönen Roman schreiben. So kam der Herr zu uns herab. Weißt du, aber was ist passiert? Da schreibt er wieder Petrus, einmal durch den Heiligen Geist inspiriert, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, rauskrakelt und rausruft und sagt, das ist der Herr. Und dann sagt der Herr ein paar Minuten später, Satan hinter mir. Du siehst also, das ist alles drin. Oder dann, Herr, heiße mich auf dem Wasser zu wandeln. Und dann geht der Halleluja, Herr, das ist wunderbar, dieser Spaziergang. Das werde ich nie mehr vergessen, mein Lebtag nicht mehr. Und dann ist er so selbstsicher und sein Bruder schaut mich an. Guck mal, ist halt alles feige Waschlappen. Ich kann auf Wasser gehen mit dem Herrn. Und als er dann auf sich selbst und auf die Umstände schaute, fing er an zu sinken, bis er wieder gelernt hat, auf Jesus zu schauen. Und wisst ihr, Gott erlaubt Dinge, dass wir Pannen und Pleiten erleben, damit wir wieder auf den Teppich zurückkommen. Das ist die Bibel. Und die Bibel beschreibt. Und die Bibel ist sehr nüchtern, sehr sachlich, sehr ehrlich, sehr wahrhaftig. In der Bibel wird nicht geheuchelt. Weißt du, da wird knallfrei weggesprochen. Du Schalk, zum Simon den Zauberer oder und so weiter. Und der ist des Todes schuldig und ist mal selber gewesen, wie der David. Nur wer bereit ist, Dinge zu tun, die bisher noch nicht getan hat, kann Dinge erleben, die er bisher noch nicht erlebt hat. Er muss also wagen, riskieren. Und da ermutigt uns die Bibel, geh hin und tue das Gleiche. Und das ist das Wort Gottes, wie man die Bibel auslebt. Geh hin und tue das Gleiche. Ja, aber Herr, ich habe Angst. Und was ist, wenn es nichts ist? Naja, und du hast probiert. Jetzt hast du eine Erfahrung mehr gemacht, dass es nichts war. Aber was ist, wenn es was ist? Wenn ein Durchbruch kommt, wenn plötzlich was passiert. So wie diese Aussätzigen, wir sprachen gestern von Gehasi und seine drei Söhne. Also bleiben wir hier, kommen wir um. Gehen wir dorthin, ins Lager der Assyrer, vielleicht lassen wir uns, dass sie uns was geben. Also diese haben es dann gewagt, wir gehen. Und während sie hingingen, verschaffte Gott durch diese vier aussätzigen Menschen so ein Geschrei, so ein Getöse, so ein Gedonner und so ein Erdbeben, dass die Syrer alle geflohen sind. Du siehst also, während man etwas tut, passiert was. Oder die Aussätzigen. Guck mal, geh hin und tu das Gleiche. Geh hin und tu, was du tust. Und indem die zehn Aussätzigen hingingen und gehorcht, was Jesus sagte, geht und zeigt euch einen Priester. Ja, aber der ist ungläubig, dieser Priester. Der ist ein Sadduzäer. Der glaubt nicht einmal an die Auferstehung. Geh hin und zeig dich dem Priester, dass ihr gesund seid. Und dann überlegt euch, was ihr dann macht. Und während sie hingingen, wurden sie gereinigt. Weißt du, oder ist jemand krank, der rufe die Ältesten der Gemeinde. Du musst nicht glauben, dass der Älteste große Vollmacht haben muss, dass er also so voller Glauben, voller Kraft und Autorität und Vollmacht sein muss. Nein, der muss es gar nicht. Du musst nur gehorchen. Wenn du krank bist, rufe den Ältesten an. Oder die Ältesten, dass sie kommen, dich mit Öl salben, dass du deine Sünden bekennen darfst und kannst. Und dann werden sie dir die Hände auflegen. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Fertig. Das sind Resultate. Wir werden uns gleich Resultate verheißen. In der Bibel ausleben. Wie lebe ich die Bibel aus? Weißt du, wir wollen immer nur die Rosinen. Wir sind schöne Rosinenpicker als Kinder Gottes. Wir mögen immer nur das Süße. Aber wir sollen den ganzen Hefezopf essen. Und wie es einfach ist, wie es gebacken worden ist. Aber wir nehmen immer nur die schönen Verheißungen, die Segnungen. Aber vor jeder Segnung ist eine Bedingung. Das ist ganz arg wichtig. Du kannst die Segnung erst haben, wenn du tust. Denk an die Segnungen in 5. Mose. Wenn du der Stimme deines Gottes, deines Herrn gehorchst, dann werden diese Segnungen automatisch folgen. Also wenn du Wort Gottes beherzigst, zu Herzen nimmst, wenn du die Bibel auslebst, automatisch wird Gesundheit in deinem Leben sein. Automatisch wird Erfolg in deinem Leben sein. Automatisch wirst du Frieden haben. Automatisch wirst du Freude haben. Du musst es nur tun. Sei Täter des Wortes. Nur wer bereit ist, Dinge zu tun, die er bisher noch nicht getan hat. Und frag dich heute Abend, was habe ich noch nicht getan, was in der Bibel drin steht? Was habe ich noch nicht getan, was in der Bibel drin steht? Habe ich schon Zeugnis gegeben? Habe ich schon Zehnten gegeben? Habe ich mich schon taufen lassen? Habe ich schon irgendwie meinen Mund aufgemacht? Habe ich dem Heiligen Geist Raum gegeben, dass ich ausgesprochen habe? Habe ich schon etwas gemacht? Von nichts kommt nichts. Gibt es Dinge, die du noch nicht probiert hast? Irgendetwas in deinem Leben, was du noch nicht gemacht hast? Geh auf dein Problem zu und du wirst merken, wie sich dein Problem plötzlich löst. Das Problem kriegt Angst vor dir, läuft von dir weg sogar. Und du hast ein Problem los. Geh auf dein Problem zu. Probiere das Wort Gottes mal laut zu proklamieren. Hast du schon das Wort Gottes laut proklamiert? Richtig vorgelesen? Und sagst in deinem Zimmer, mach die Fenster zu, dass dein Nachbar nicht hört, es geht ihm nichts an. Es ist wichtig nur, dass Gott dich hört. Und sag, und so spricht der Herr. Die Verheißung des Herrn ist, wenn du durchs Feuer gehst, das Feuer wird dich nicht verbrennen. Und wenn du durchs Wasser gehst, die Fluten werden dich nicht ertränken. Ich bin sicher in Jesus. und proklamiere. Nimm diese Proklamation und dann, ich lebe, weil er lebt. Und weil ich glaube, darum rede ich. Fang an, das zu proklamieren. Probiere, jemand Zeugnis zu geben. Und was ist, wenn er nicht glaubt? Das ist sein Problem, nicht dein Problem. Aber du hast deine Pflicht getan. Versuch jemand etwas Gutes, Positives weiterzusagen. Versuch jemand in die Gemeinde einzuladen. Und was, wenn er nicht kommt? Das ist kein Problem. Du hast es getan. Und weißt du, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Das sind Fakten. Und du wirst plötzlich merken, plötzlich hast du so Frieden, du hast Jesus bekannt und plötzlich spürst du, Engel sind bei dir. Und ich werde bekennen, ihn vor meinen Engeln im Himmel, nicht nur vom Vater im Himmel, sondern auch die Engel. Und plötzlich fangen an, Engel dir zu dienen, plötzlich lagern sich Engel um dich herum. Du glaubst gar nicht, wie wichtig das Bekenntnis ist, dass du Jesus draußen vor Menschen bekennst. Und wenn du zu feige bist, Menschen den Namen Jesus auszusprechen, nimm so einen Zettel, wo der Name Jesus drauf ist und fatal steckt diesen Briefkästen. Das ist schon etwas Leichteres, oder dass du dann irgendetwas nimmst, wie du musst also eigentlich den Herrn bekennen, Jesus bekennen, nicht Gott. An Gott glaubt auch der Teufel. Das ist für den Teufel kein Problem. Das glauben Okkultisten auch an Gott, an ein höheres Wesen. Jesus musst du bekennen. Er ist der Weg. Er ist die Kraft Gottes. Er ist der Schlüssel zur Seligkeit. Und in keinem anderen Namen ist Heil und Rettung und, als in dem Namen Jesu. Probier mal. Probier für jemanden zu beten. Frag jemand, darf ich für dich beten oder für sie? Probier einmal. Schnapp ihn an der Hand und halt fest und sag, darf ich für sie beten? Und dann fangst du an, lieber Vater, segne die Schwester, segne den Bruder, heile ihn und gib ihm Kraft. Was brauchen sie noch? Und dann kannst du noch sagen, was sie brauchen. Und dann kannst du mit einschließen in deinem Gebet. Und du wirst sehen, wenn einmal du eine Gebetserhörung erlebst, dann kriegst du Appetit auf mehr Gebetserhörungen. Dann wirst du das plötzlich merken, bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Plötzlich wirst du so begeistert sein vom Beten, dass du es nicht mehr aufhörst. Dass du gar nicht mehr schweigen kannst, und dann fängst du an, in der U-Bahn mit jeder Mann zu beten. Da sitzt du in der U-Bahn und stupst hin und sagst, sieh, ich bete jetzt für sie. Weißt du erlebst ein Wunder über Wunder. Probier mal, für jemanden zu beten. Ja, und was, wenn es nicht passiert? Oder da ruft dich jemand an, stellen Sie mal vor, ich habe Brustkrebs, ich war heute beim Arzt und komme vom Arzt zurück und habe Brustkrebs. Dann kann ich gleich sagen, mach mal ganz kurz einen Prozess, ich bete für sie und fang an zu beten. Und sag, lieber Heiland, du siehst die Angst, nimm die Angst von dieser Schwester oder nimm die Angst von dem Mann, nimm die Angst von den Menschen und dann segne die Ärzte und was weiß ich, dann kannst du anfangen zu beten. Das ist dir freigestellt. Du sollst weniger reden, mehr beten. Denn Gebet ist die Macht, was die Welt verändert und den Himmel bewegt. Probiere mal was Gutes zu tun. Schenk jemand 5 Euro. Und was ist da fällt dir keine Perle aus der Krone. Tu etwas Gutes. Mach was Gutes. Schenk jemand ein paar Blumen oder schreib eine Karte, eine nette Karte, einen Gruß. Erfreue ein Menschenherz. Weißt du, wer Freude gibt, kriegt Freude wieder. Wer Liebe gibt, kriegt Liebe wieder. Wer Frieden gibt, der kriegt Frieden wieder. Das, was du weggibst, das kriegst du. Du möchtest Geld haben, gib Geld wieder, du kriegst Geld wieder. Weißt du, wir sind zu geizig. Und ein Geiziger bekommt nichts vom lieben Gott. Sei großzügig. Auch wenn du am Schluss vielleicht so aussiehst, als wenn du pleite wärst. Du wirst nicht pleite. Kinder Gottes werden nicht arm. Kinder Gottes werden vom Vater gesegnet. Wenn du das aus Liebe getan hast, nicht nur aus irgendwelche moralischen Gefühlen. Nein, du sollst nicht nach moralischen Gefühlen gehen und so weiter. Nein, tu aus Liebe für irgendjemand. Hilf jemand, der in Not ist. Und lass dich nicht ausnützen dabei. Das ist wichtig, dass wir nicht aus Mitleid etwas tun, sondern aus der Liebe im Herzen, die Liebe Gottes. Der Heilige Geist ist ausgegossen in unseren Herzen, Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Tu was aus Liebe. Und weißt du, und der Geist drängt dich. Wenn der Geist Gottes dich zu etwas drängt, tu es. Und wenn der Geist Gottes dich von etwas stoppt, lass es bleiben. Lass die Finger weg. Mach das nicht. Das geht dich nichts an und das brauchst du nicht und das ist nicht nötig und du versündigst auch nicht. Und der Geist ist den Propheten untertan. Das lehrt die Bibel. Die Bibel ist kein extremes Buch. Die Bibel ist sehr sachlich, sehr nüchtern, sehr menschlich, sehr natürlich, sehr göttlich. Das ist die Bibel. Und er sagt, bleib auf dem Teppich, bleib ruhig. Der Geist ist den Propheten untergestellt. Wenn der nicht will, will er nicht. Dann macht er es auch nicht und muss auch nicht machen und ist auch nicht verpflichtet, was zu tun. So, probier mal. Probier mal, Gott zu dienen. Fang an, in der Gemeinde was zu gucken, was nicht getan wird. Greift zwar niemand das sein Amt weg, aber tu was Gutes. Fang an, die Stühle zu ordnen oder was weiß ich. Es gibt so viele Dinge, was du tun kannst. Fang an, Gott zu dienen und du wirst merken, wie Gott dich plötzlich gebraucht. Oder es gibt nichts Größeres, als plötzlich von einer höheren Macht, nicht nur von der Gemeinde oder von Brüdern und Schwestern, von einem Komitee, nein, von einer höheren Macht plötzlich gebraucht zu werden. Du, ich werde gebraucht. Und wir Menschen möchten gebraucht werden. Wir sind geschaffen worden, dass wir gebraucht werden. Nicht missbraucht, gebraucht. Wenn wir nicht von Gott gebraucht werden, missbraucht uns der Teufel. So, also lass dich von Gott gebrauchen. Und Gott führt die Dinge, wie sie so nacheinander passieren sollen in unserem Leben. Und dann verlass dich auf den Herrn. Gib den Zehnten zum Beispiel. Hast noch nie probiert. Also mach das. Probier, wie das funktioniert. Und dann heißt es, und ich will hundertfältig wiedergeben. Und dann erwarte auch, nicht nur, dass du gibst, du sollst auch was erwarten. Und die Bibel sagt uns, gib und es wird dir gegeben werden. Und wie sollen wir geben? Wir sollen fröhlich geben. Nicht, ach so, die wollen nur mein Geld. Nein, wir wollen dein Geld nicht. Gott kann uns auch anderartig und anderweitig versorgen. Aber was wir wollen, ist, dir zu zeigen, wie lebe ich ein glückliches Leben. Gib und es wird dir gegeben. Solange du noch nicht probiert hast, also die Bibel wird nicht nur gehört und nicht nur ausgelegt, die Bibel wird getan. Fang an. Und dann kannst du sagen, es geht oder es geht nicht. Wenn du noch nicht getan hast, noch nicht probiert hast, dann kannst du nicht sagen, das funktioniert nicht. Da liegt kein Segen drauf. Solange du nicht versucht hast, wird dich der Teufel versuchen. Solange du nicht versucht hast, wird der Teufel dich ständig versuchen. Der Teufel wird dich ständig anfechten und wird sagen, das geht nicht, das funktioniert nicht, das ist nicht für dich, das ist für die anderen. Das gilt nicht heute, das war damals und heute funktioniert das nicht. Weißt du, da kriegst du alle möglichen komischen Gedanken in den Kopf. Und der Teufel bringt dich zur Verzweiflung. Und wenn du versuchst, kann der Teufel dich nicht mehr versuchen. Kann er dich nicht mehr anfechten, ich habe schon dem Herrn gegeben. Der Teufel kommt immer mit der Bibel in der Hand, er versucht dir die Bibel dann zu erklären und sagen, guck mal so und so. Er versucht dir die Bibel auszulegen. Sollte nicht Gott gesagt haben? Oder es steht geschrieben, mein Freund? Und so kommt er. Wenn du die Bibel nicht auslebst, fängt an, der Teufel dir die Bibel auszulegen. Ganz praktisch. Er sagt, spring runter, lass dich fallen. Dann kommen diese dummen Sachen. Satan hat Ehrfurcht vor Gott und vor Gottes Wort. Und er legt die Bibel so aus, aber er lebt sie nicht aus. Er legt sie nur aus. Der Teufel legt die Bibel den Menschen so wunderbar aus. Er schmiert und streicht ihm so vor die Augen. Schau, es steht geschrieben, du musst nicht hungern, sprich zu den Steinen. Du kannst ein gutes Leben leben, aber der lebt selber nicht aus. Der könnte ja auch sprechen. Warum spricht er nicht zu den Steinen? Hast schon mal gefragt, warum spricht er nicht? Er hätte auch Jesus Brot machen können aus den Steinen, aber er hat es nicht gemacht. Er fordert dich heraus, mach du das. Der Teufel ist derjenige, und das ist Dämonen, und das ist Dämonie, und das ist Satanismus, und das ist Teufel, der sagt, was man tun soll, aber der tut's nicht. Und alle leben in der Finsternis, die immer nur sagen, was man tun sollte, aber nichts tun. Es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Finsternis zu schimpfen. Verstehst? Lieber ein kleines Licht anzuzünden. Der Teufel, er sagt dir, was Gott verheißen hat. Der weiß es. Der weiß schwarz auf weiß. Also sei sicher, dass er dir schon das Richtige sagt. Er sagt nichts Verkehrtes. Er verdreht es nur ein bisschen. Aber er tut's nicht. Er zittert sogar vom Wort Gottes. Er hat Angst. Wenn das jemand macht, was da drin geschrieben steht, habe ich verloren. Habe ich verloren? Verstehst? Und deshalb versucht er, das so hinzudrehen, dass du es nicht machst. Das ist nicht meine Sache, das ist nicht mein Problem. Fang an, Täter des Wortes zu werden. Gott sagt uns und zeigt uns, wie man es macht. Machen musst du es. Er zeigt dir, wie man Fische fängt. Er sagt, fahr hinaus, wirf das Netz und du wirst einen großen Fang tun. Petrus muss rausfahren und die Netze auswerfen. Ja, aber Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt. Und nichts gefangen. Was nützt es, wenn du die ganze Nacht gefischt hast, aber jetzt tu das, was ich dir sag. Fahr hinaus und wirf dein Netz aus. Und was ist passiert? Der hat 156 Fische gefangen. Große Petrifische. Sage nicht nur, dass du Christ bist, zeige auch, dass du Christ bist, dass du an Jesus glaubst, dass du Jesus liebst. Sag nicht nur, ich liebe Jesus. Das muss man sehen, dass du Jesus liebst. Wie liebt man Jesus? Das ist schwer zu sagen, indem ich das tue, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt einmal, was nennt ihr mich Meister und so weiter und tut mich, was ich euch sage. Also fang an, das umzusetzen, was er sagt, was er ganz einfach erklärt hat. Sag nicht, ich bin Christ, Kind Gottes und so weiter und benimmst dich wie Teufelskind. Sage nicht nur, dass du glaubst, sondern lebe jetzt deinen Glauben aus. Jetzt gehe ich im Glauben, der Herr ist mit mir, der Herr ist treu und der Herr ist wahrhaftig. Ich verlasse mich auf den Herrn. Zeige, wie dein Glaube funktioniert. Sei nicht so ängstlich und so feige. Sage nicht, ich liebe ihn. Liebe ihn, fang an zu lieben. Aber dann liest mal den Johannesbrief, den ersten Johannesbriefe, was dort heißt. Und da kannst du auch unsere Bibelschule im Internet oder auch hier am Büchertisch Material dir besorgen. Sag nicht nur rede, ich liebe Gott und du hast deinen Bruder oder deine Schwester und redest über deinen Bruder, über deine Schwester. Weißt du, was nützt es, wenn du Gott liebst, den du nicht siehst und deinen Bruder, deine Schwester, den du siehst, nicht lieben kannst? Also, den mag ich nicht. Die haben eine komische Nase und abstehende Ohren und eine Glatze. Oder sonst noch was. Nein, du sollst nicht auf das Äußere gucken. Manche Leute, die hässlich aussehen, die haben ein ganz gutes Herz. Hab ich noch nicht gemerkt. Menschen, die so hässlich manchmal aussehen, die sind so lieb, denn die wissen, was es bedeutet, verachtet zu werden, was es bedeutet, abgeschrieben zu sein. Die haben Verständnis, mehr als du glaubst und denkst. Sage nicht, du vertraust, und wenn du doch nicht vertraust, wenn du alles berechnen musst und wenn es nicht aufgeht, machst du nicht. Fang an, im Glauben Dinge zu tun und die Rechnung geht nicht auf. Und du schläfst ein und die Rechnung ist immer noch nicht aufgegangen. Und morgen geht die Rechnung auch noch nicht auf. Wage es im Glauben. Weißt du, das Leben mit Gott ist Wandeln mit dem Unsichtbaren. Und in der Bibel wird Gott uns als der Unsichtbare beschrieben, den du nicht siehst, den du nicht spürst. Wer immer nur sagt, er tut das, und tut das nicht, was er sagt. Also wer immer nur Sprüche macht, der ist nur ein Sprüchemacher und der ist ein Sünder. In der Bibel heißt, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, der ist ein Sünder, der begeht Sünde. Du weißt also, was gut ist, tu es. Du weißt, in eine Versammlung zu gehen ist richtig und Gottesdienst zu besuchen ist richtig, die Gemeinde zu unterstützen ist richtig und du tust es nicht, es ist Sünde. Da musst du noch gar nichts falsch machen, musst nicht lügen, musst nicht Ehe brechen, musst nicht stehlen, musst niemand umbringen. Du tust nicht, was du weißt. Also das Wissen ist so wichtig, dass es praktisch wird und umgesetzt wird. Als Sünder musst du also kein großer Verbrecher sein, sondern nur nicht tun, was er in seinem Wort sagt. Gott einfach die Gefolgschaft verweigern, was er dir zeigt und sagt und so weiter und erklärt. Bei Gott reicht nicht aus, nur Bibelforscher zu sein, alles zu wissen. Weißt du, was nützt es dir, wenn du weißt, wo alles geschrieben steht? Aber es stimmt in deinem Leben nicht. Gott will nicht dein Wissen und deine Erkenntnis, Gott will deine Taten sehen. Und wir werden von Gott eines Tages nicht gerichtet nach dem, was wir alles gewusst haben, was wir alles gelesen haben, was wir alles gehört haben. Weißt du, je mehr Predigten die Menschen hören, desto mehr werden sie gerichtet. Je mehr du weißt, desto höher wird dein Strafmaß ausfallen. Du hast gewusst und nichts getan. Du bist in der Gemeinde zur Ausbildung. Du hörst hier Predigten wie diese. Weißt du, die Gemeinde ist sowas wie ein Camp, wie ein Trainingslager, wie ein Ausbildungslager. Hier wirst du trainiert und dann gehst du raus und draußen wird gelebt von Montag bis Samstag. Jesus hat seine Jünger als Täter ausgebildet. Und er hat gesagt, also nachdem sie fertig waren, nachdem sie präpariert waren, du hörst die Predigten, du wirst präpariert, vorbereitet für den Kampf des Glaubens. Und dann sagt er, und geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium jeder Kreatur. Was heißt das? Da kannst du Mann und Frau, jung und alt, predige jeder Kreatur. Wenn du keine Menschen findest, fang an, den Tieren zu predigen. Jesus hat auch in der Wüste zuerst mal den Tieren gepredigt. Den Schakalen und den Schlangen und den Eidechsen und den wilden Tieren. Und dann plötzlich, während du für die Tiere predigst, fang an für die Spatzen zu predigen. Predige den Spatzen, die bei dir im Park sind. Und sag, liebe Spatzen, der liebe Gott liebt euch. Auch sogar ein Spatz fällt nicht vom Himmel ohne das Wissen Gottes. Und so weiter. Fang an, den Spatzen zu predigen. Und du wirst erstaunt sein, verblüfft sein, was dabei rauskommt. Wir haben mal in Augsburg Freiversammlung gemacht mit unserer Gemeinde und wir singen und da ist kein Mensch, der uns zuhört. Kannst du dir vorstellen, wie das niederschmettert ist? Da singst du, da übst du, da betest du und so weiter und dann singst du und da ist kein einziger Mensch. Kein einziger Mensch, nur noch Spatzen und Tauben und vielleicht ein paar Elster. Und das war alles, was uns zugehört hat im Park. Aber dann hinterm Busch, wir haben gesehen, da gucken welche unter den Sträuchern, was passiert da. Und gerade von dieser Versammlung, Freiversammlung, die so frustrierend für uns mal war und wo kein Mensch zugehört hat, von dieser Versammlung sind einige Leute zu Jesus gekommen. Die kamen raus, die wollten die Menschen, die Verrückten sehen, die für Jesus singen, obwohl niemand zuhört. Die wollen die Verrückten sehen. Weißt du, und wir sind verrückt. Wir sind wenn du eigentlich nimmst, weißt du, wir sind versetzt ins Reich Gottes. Versetzt ist verschoben. Also, die wollten die Leute sehen. Die sagen, also, die müssen Zivilcourage haben. Und die müssen mal sehen, was das für Menschen haben. Warum singen die, laden ein, predigen, als wenn alles, ganze Straße voll von Leuten wären und reden von Jesus. Wir singen von Jesus. Ja, so haben wir, glaube ich, damals gesungen. Weißt du, und predige das Evangelium. Sag die gute Nachricht weiter, Markus 16, Vers 15. Nach der Ausbildung kommt die Praxis. Nach dem, was du, wenn du in der Gemeinde bist, in deine Bibel gelesen hast, Gottes Wort gehört hast, der Glaube kommt aus der Predigt und das Predigen aus dem Wort Gottes. Weißt du, vielleicht brauchst du zuerst mal Predigt, dass du so Geschmack bekommst auf das Wort Gottes und dann kommt das Praktikum. Dann kommt die Umsetzung, dann kommt die Anwendung. Gottes Wort zeigt, wie man das macht oder wie man es nicht macht. Dass man sich auf den Herrn verlässt und nur auf den Herrn verlässt und nicht auf die Menschen guckt und nicht für den Menschen predigt und nicht denkt, ich muss jetzt den Menschen dienen, den Menschen muss es recht sein, den Menschen muss es gefallen. Nein, unser Leben muss Gott gefallen, Leute. Und das ist, was die Bibel uns sagt. Wir müssen zur Ehre Gottes sein, so wie damals, ich werde nie vergessen, das war für mich ja sehr deprimierend, mit dieser Freiversammlung. Ich habe gesagt, nein, aber wir haben nicht für Menschen gesungen, wir haben für Gott gesungen. Und für Gott gewirkt. Und wir haben gesagt, gut, wir singen halt viele Bäume dann. Wir Bäume klatschen in der Hände und lobt den Herrn. Steht auch in einem Psalm mal. Weil Gott es zeigt, wie man das umsetzt. Man muss weg von sich selber und auf Gott schauen und achten, was Gott tut und wie Gott wirkt. Manchmal arbeitet Gott an uns mehr, während wir denken, wir dienen für Gott, aber Gott arbeitet an uns mehr, als wir denken. Er zerbricht uns und baut uns wieder auf und verbindet uns. Jesus sagt, geht hin. Gehen musst du. Und dann heißt es, und der Herr wirkte mit folgende Zeichen. Und zwar schenkt er Gnade ihnen. Geht hin in alle Welt, heißt es dann, und überall. Habt keine Angst vor niemand und vor nichts. Und dann, siehe, ich bin alle Tage bei euch bis an der Weltende. Du kannst mit der Gegenwart Gottes nicht rechnen, wenn du nicht gehst. Du brauchst gar keine Gegenwart Gottes. Du brauchst keine Unterstützung Gottes. Du brauchst keine Gnade Gottes. Wenn du nicht gehst, für was? Zum Schlafen? Dazu brauchst du es nicht. Du brauchst die Gegenwart Gottes, wenn du etwas tust. Siehe, ich bin bei euch alle Tage dann. Aber zuerst einmal, geht hin. Lies mal. Also, die meisten lesen nur, ja, der Herr ist bei mir. Glaub doch den Schmarrn nicht. Der Herr ist nicht bei dir, wenn du nicht gehst, wenn du nicht tust, wenn du nicht gehorchst. Das ist Einbildung. Und viele denken, der Herr, ja, warum passiert's nicht? Tu es. Du zuerst und dann wird der Herr automatisch bei dir sein. Weißt du, wenn du dann allein auf dem Platz irgendwo stehst und vor Jesus Zeugnis gibst, wir haben hier eine Schwester, die ist nachher nach Tübingen auf die Bibelschule gegangen und von der Gemeinde. Und was hat die gemacht? Die haben dort auf der Bibelschule, finde ich eine ganz tolle Idee, dann haben so Trittleiter gehabt und jeder durfte ab und zu mal auf der Trittleiter stehen, auf dem Marktplatz predigen. Leiter genommen, hochgestiegen und sagt, liebe Leute, und diese Schwester, die konnte schön Postkarten malen, aber von Predigen konnte ich mir nicht vorstellen. Und dann schreibt der Bruder Matthäus, ich predige auf dem Marktplatz, auf der Treppe. Es ist also fast so Stufen, so Trittleiter hochgestiegen und dann predigt sie. Liebe Leute, Jesus liebt euch. Ist das nicht schön? Finde ich toll. Und dann schrieb es mir, und ich spüre die Gegenwart Gottes. Das ist die schönste Zeit, die Nähe Gottes. So weiß ich, stehe ganz allein, niemand steht bei mir und um mich, aber der Herr ist bei mir. Du erlebst die Gegenwart Gottes wie nie in deinem Leben, wenn du für Jesus irgendwo stehst und den Posten hältst. Geh hin in alle Welt und dann sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Dein Leben ist zum Nachprüfen da, also was er gesagt hat, ist es wirklich wahr? Funktioniert das? Ist es wirklich das? Hat er das gesagt dir? Ist es wirklich Wahrheit? Und dann merkst du, ob du dir was eingebildet hast oder ob das die Wahrheit ist, wenn du das probierst, wenn du das testest. Ohne Test kannst du das nicht rausfinden. Ist es wahr oder nicht? Prüf es. Und alles, was Gott uns schenkt, muss geprüft werden. Weißt du, du betest, lieber Gott, schenk mir viel Weisheit. Und Gott sagt, ja, puh, nimm, dir gehört die Weisheit. Und was passiert? Am nächsten Tag kommen da zwei Frauen beim Salomo und jetzt muss er testen, hat er Weisheit oder nicht? Oder ist noch blöd geblieben von damals? Hat sich was verändert bei ihm? Und jetzt sitzt er da auf seinem Richterstuhl und urteilt. Da hat eine Frau das Kind erdrückt und so weiter und die hat dann der anderen Frau das Kind unterschoben und das gesunde Kind wieder zu sich genommen. Also war falsche Geschichte. Jetzt musste doch gerecht richten. Er betet um Weisheit. Und er muss gleich am nächsten Tag beweisen, hat er die Weisheit, hat er nicht die Weisheit. Und dann sagt er plötzlich, bringt mir ein Schwert hier, ich teile das gesunde Kind, jeder kriegt die Hälfte. Dann sagt die richtige Mutter, dann sagt er, nein, lass es, lieber soll sie das Kind behalten, das Kind soll am Leben bleiben. Du siehst, wie Weisheit, das muss sofort funktionieren. Am nächsten Tag, wenn du betest, solltest du am nächsten Tag die Herrlichkeit Gottes erleben. Und es funktioniert, wenn du es sofort gleich umsetzt. Nicht wartest bis in 10 Jahren. In 10 Jahren brauchst du die Sache nicht mehr. Jetzt ist der Tag des Heils. Wenn Gott jetzt spricht, die Bibel ist immer so ein Buch, das jetzt spricht. Nicht morgen und übermorgen. Jetzt, wenn du die Stimme Gottes hörst. Die Bibel auslegen, das kann der schwärzeste Teufel. Da brauchst du nichts Besonderes, das kann jeder Pfaff. Aber auszuleben, dazu braucht man Heilige, um die Bibel auszuleben. Dazu braucht man Heilige, dazu braucht man Gott hingegebene Menschen, dazu braucht man echte, wahrhaftige Gläubige, die wirklich Vertrauen haben an Gott und sich wirklich auf Gott ihr ganzes Vertrauen setzen. Das können nicht oberflächliche Leute, das können nur Leute mit Tiefgang. Die Bibel auslegen kann der Teufel. Aber ob du das verstanden hast oder nicht, das zeigt sich, wenn du dann nachher umsetzt. Bring mir das Schwert und dann teile ich das Kind und viele andere Sachen. Weißt du, wir beten um Weisheit und die Weisheit, wir werden gleich herausgefordert. Wir beten um Dinge und Gott fordert uns dann in Dingen heraus und dann zeig mir, glaubst du es wirklich? Vertraust du es wirklich? Kannst du wirklich vergeben? Weißt du, du hast gebeten, Herr, oh, schenk mir mehr Liebe, ich möchte mehr lieben, mehr lieben. Und dann kommt dein größter Feind dir über die Quere und ihr rümpelt zusammen und jetzt kannst gar nichts mehr, verstehst du, jetzt steht er da, jetzt kannst du höchstens ausweichen oder beten, Herr, lass die Erde auftun, dass sie mich verschlingt. Plötzlich steht er da, jetzt, du hast gebeten um Liebe und jetzt testet der Herr, kannst du deinem Widersacher die Hand reichen, auch vielleicht so auf Abstand? Vielleicht müssen wir lernen, zuerst mal auf Abstand einander zu begegnen und dann ist ein bisschen immer näher. Verstehst du? Gott testet uns. Kannst du warten? Ja, du hast gebeten, Herr, oh, ich möchte für dich dienen. Und der Herr sagt plötzlich, geh hin und verbirg dich am Bachgrit 18 Monate. Aber gut, dass er das nicht sagt, 18 Monate. Du weißt gar nicht, wie lang das Wasser läuft und wie lang die Raben kommen. Und dann denkst du, du bist jetzt fertig, Herr, jetzt habe ich die Bibelschule bestanden. Nein, dann sagt er, jetzt gehst du der Witwe nach Sarepta. Und du siehst, in dir brennt es. Du willst Reformation, Revolution für Gott. Gott ist Gott und lass Feuer vom Himmel fallen. Du weißt alles, wie man das macht, aber Gott sagt, langsam warten, versteck dich mal. Weißt du, Gott ist nicht so feurig, wie du denkst. Da musst du erst noch ein bisschen Wasser vom Berg fließen. Oder, weißt du, Herr, führe mich und leite mich und so weiter. Und dann plötzlich, da ist kein Wind da. Du hast die Segel gespannt, bist bereit zu marschieren, aber da läuft nichts, bewegt sich nichts. Oder du stehst da, du hast so dich vorbereitet, willst Gott dienen und du hast ein Wort vom Herrn und dann stehst du vorne und bringst kein Wort raus. Passiert alles. Und oder du sagst und das, was du gar nicht vorbereitet hast, sagst genau das Gegenteil. Und bist entsetzt. Also das wollte ich gar nicht sagen. Und genau das, was ich nicht sagen wollte, sollte ich sagen. Ist das nicht manchmal so verrückt? Weißt du, du kannst viel über die Bibel philosophieren. Gott ist, der seine Leute bildet und ausbildet und lehrt und inspiriert und. Und in deinem Alltag wird Jesus sichtbar. Der Geist Gottes wird sichtbar in deinem Leben. Dass du geistgeleitet bist, das wird in deinem Leben sichtbar. Dein Verhalten macht Jesus sichtbar. Weißt du, ist aus deinem Leben Jesus sichtbar? Aus deinem Charakter, aus deiner Persönlichkeit wird da Jesus gesehen? Gott wird immer an der Liebe verherrlicht oder durch die Liebe verherrlicht. Johannes 11, Vers 4. Als Jesus hörte, dass Lazarus schwer krank war, was hat er dann gemacht? Gleich gelaufen, gepackt und so weiter. Ich komme. Nein, was hat Jesus gemacht? Weißt du, am Körper wird erlebt, am Äußeren wird erlebt, ob wir im Herrn sind oder nicht. Er wartet auf das grüne Licht vom Vater. Und er bleibt da. Der Lazarus stirbt sogar und fängt an zu faulen und zu schimmeln. Und dann sagt er nur den Boten, sagt er den beiden Schwestern, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Verstehst du, die ganzen Probleme an deinem Körper, an deinem Leib, an deinen Umständen, an deiner Situation, sind alles nur zur Verherrlichung Gottes. Kapitel? Die sind nur zur Verherrlichung Gottes, damit Gott verherrlicht werde. Gott kann sich nur in deinen Problemen verherrlichen. Die Bibel ausleben, ist mein Thema. Nur in deinen Schwierigkeiten kann sich Gott verherrlichen. Weißt du, nur ein Kranker kann Heilung erleben. Ein Gesunder, der kann nicht noch gesünder werden. Aber ein Kranker kann die Heilung erleben. Ein Gefangener kann die Freiheit erleben. Ein Schwacher kann die Stärkung erleben. Ein Armer kann beschenkt werden. Weißt du, einer, der in Not ist, den kann Gott erretten. Wenn du keine Not hast, brauchst du auch keine Errettung. Also die Gesunden bedürfen des Arztes nicht. Das ist das Evangelium, das ist die Bibel. Wie lebe ich und lege ich die Bibel aus? Also nicht nur, dass ich sage, guck mal, das ist das Wort Gottes. Nein, indem ich anfange, in meiner misslichen Situation Gott auszuleben. In Johannes 13, Vers 31. Als Judas nun hinausgegangen war, spricht Jesus, und jetzt ist der Augenblick gekommen, wo das Menschensohn verherrlicht werde. Gott ist in ihm, der sich ihn verherrlicht. Also jetzt wird das Menschensohn verherrlicht. Während der Judas, dieser Gauner, Judas, mehr kann es nicht sagen, während er ihn verratet, sagt Jesus, jetzt wird das Menschensohn nicht verschandelt, jetzt wird er verherrlicht. Jetzt beginnt das Countdown zu laufen, seine Verherrlichung. Ohne Sterben gibt es keine Auferstehung. Verstehen wir das? Bibel ausleben. Judas ist durch den Verrat, oder Jesus ist durch den Verrat von Judas verherrlicht worden. Das fasst du nicht. Deshalb, ich will den Bruder Judas nicht verdammen jetzt und sagen, Judas, was hast du an Jesus getan? Denn Jesus sagt selber, jetzt wird das Menschensohn verherrlicht. Ist das nicht verrückt? Nicht beschädigt. Jetzt kann er zeigen, wer er ist und wer er war und was er will. Jesus wurde durch seine Leiden verherrlicht und deshalb rebellier nicht gegen Gott. Und das ist Bibel ausleben, wenn du durch Dinge gehst, die sind alle zur Verherrlichung Gottes. Der Blindgeborene, ja, wer hat hier gesündigt? Und wir sind ganz schnell in der Gemeinde, wenn jemand krank wird oder operiert wird oder Unfall hat oder Geld verliert oder Arbeitsstelle verliert, gleich zu verdammen. Ja, guck mal, hast nicht geglaubt. Geschwister, das ist große Sünde, was wir uns Kinder Gottes antun. Hast nicht Gott gedient, hast nicht das und das getan. Nein, viele Dinge sind zur Verherrlichung Gottes, Geschwister. Gott wird durch diese Dinge verherrlicht. Der Blindgeborene, wer hat hier gesündigt? Weder noch, sondern Gott soll verherrlicht werden, hat Jesus gesagt. Das Menschensohn wird jetzt verherrlicht durch dieses Leiden. Johannes 17, Vers 4. Ich habe dich verherrlicht auf Erden, das Werk vollende, das du mir gegeben hast, damit ich das tue. Ich habe dich verherrlicht. Verherrlichen wir Gott auch in unserem Leben? Gott wird hier auf Erden verherrlicht, nicht im Himmel. Da singen die Engel, Halleluja, Halleluja, Halleluja. 7-mal heilig, heilig, heilig. Aber hier wird er verherrlicht. Durch unsere Situation, durch Staub und Asche. Jesus sagt, lasst die Menschen eure guten Werke sehen, damit sie den Vater im Himmel preisen. Also, wie wird Gott verherrlicht? Bibel ausleben. Lasst eure guten Werke sehen. Was sind deine guten Werke? Du wirst erlöst allein aus Gnaden. Aber nachdem du erlöst bist, hast du eine Verpflichtung. Gute Werke zu tun, gute Worte zu reden, Gutes aufzubauen, gute Sachen zu fördern, dem Guten nachzudenken. Gute Werke retten uns nicht, aber die guten Werke nach der Rettung verherrlichen Gott. Und zwar ganz gewaltig. Und ihre Werke folgen ihnen danach. Weißt du, deine Werke, nicht dein Glaube folgt ihnen nach, sondern ihre Werke folgen ihnen nach. Das, was du tust, das folgt dir nach. Nicht deine perfektionistische Einstellung und das Vollkommene, was du glaubst und das, was du weißt und was du erkannt hast. Nein, das folgt dir nicht in der Ewigkeit nach, sondern was du getan hast. Ein Becher kalten Wassers, eine Unterhose, dem du jemand gegeben hast, oder jemand besucht hast in Krankheit oder im Gefängnis. Das, die guten Werke folgen dir nach. Die guten Werke. Und das ist so wichtig, Leute, nicht der Glaube. Heutzutage in den pfingstlichen, charismatischen Kreisen, da wird der Glaube betont. Wir müssen glauben, Autorität und Vollmacht. Nein, was habt ihr getan einem der Geringsten? Was habt ihr einem der Geringsten getan? Nicht den Professoren oder den großen Superstars. Ohne den guten Werke kommen wir nicht in den Himmel. Hast du es gehört? Wirst du nackt und bloß und jämmerlich und elend sein. Du wirst gerettet sein, aber splitternackt. Und deshalb, wir sollen besorgt sein, dass wir nicht nackt vor Gott erscheinen. Und ihre Werke folgen ihnen nach. Gott wird gepriesen durch unsere guten Werke. Wir sollen unsere guten Werke tun und die Menschen werden preisen und sagen, oh, der Mann tut es. Der hat uns Brot gegeben. Der hat uns unterstützt. Der hat uns besucht. Der hat uns Passvermittel gegeben. Ich habe den Leuten schon so viel Gutes getan. Also, und ich denke, dass es diese guten Taten sind die Taten, die im Himmel angerechnet werden. Und manchmal habe ich mein letztes Geld den Leuten gegeben. Und nicht mehr wiedergekriegt. Aber wir sollen leihen. Wie steht es in der Bibel? Wir sollen Geld leihen, übers Wasser fahren und wir werden zu gegebener Zeit wiederfinden. Der biblische Glaube ist immer Aktion. Der biblische Glaube ist immer Aktion. Man verlässt sich auf Gott, man vertraut ihm. Weißt du, man hat inneren Frieden. Ich habe es für den Herrn getan. Ich habe es nicht für Menschen getan. Und wir müssen aufhören, dass wir für die Gemeinde was tun oder für den Pastor was tun oder für Bruder und Schwester was tun. Wir sollen nur dem Herrn dienen. Diene dem Herrn mit Freuden. Und das scheißt nicht immer der Gemeinde oder sonst jemand. Nein, dient, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken. Wir sollen dem Herrn dienen. In den Gottesdienst gehen, nicht wegen Pastor, sondern wegen Jesus. Weißt du, und das ist, wie sich der Segen nachher auswirkt und so weiter. Glaube ohne Werke ist tot. Dein toller Glaube, dein perfekter Glaube, dein enthusiastischer Glaube. Weißt du, die Bibel muss immer ausgelebt werden. Gott zählt das, was du auslebst. Lebst du es wirklich aus? Praktizierst du das? Nimmst du dein Kreuz auf dir und folgst ihm nach? Weißt du, nicht sein Kreuz. Jeder würde Jesu Kreuz tragen heute und schleppen. Und das groß, guck mal, das ist das Kreuz Jesu Christi. Nein, der nehme sein Kreuz, also mein Kreuz, mein eigenes Kreuz. Jeder so sein Kreuzchen. Deine größer, deine kleiner. Aber wahrscheinlich die, wo denken, dass er kleiner ist, die sind schwerer dafür. Und so weiter. Der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Gebet ohne Werke ist tot. Was nützt es, du betest und du tust nichts? Ja, der Herr gibt es. Ich muss noch mehr beten. Weißt du, wir neigen immer zu einem, von einem Extrem zum anderen. Entweder tun wir zu viel und beten zu wenig, oder wir beten zu viel und tun zu wenig. Nie das richtige Maß. Wir sollen also im richtigen Maß sein. Abhängigkeit vom Herrn. Ohne Werke. Ohne dass du das demonstrierst und zeigst. Und er irgendwie auslebst, ist tot. Oder Liebe ohne Werke. Weißt du, ich liebe den Herrn. Aber du sagst niemand, dass du den Herrn liebst. Und du zeigst auch niemand, dass du den Herrn liebst. Leben ohne Werke. Stell dir mal vor, ich stehe da. So wie diese Statuen, da stehen sie manchmal so mit Silber besprüht. Verstehst du, irgendwo am Brandenburger Tor. Und die bewegen sich. Aber du merkst ganz genau, ab und zu mal zwinkern sie mit den Augen. Aber tun so, als ob. Und viele stehen da wie solche Figuren. Ausgestopfte Vögel. Aber Gott braucht nicht solche. Gott sagt, man soll ihn loben und preisen, man soll leben. Und Gott ist nicht bei den Toten, sondern Gott ist bei den Lebendigen. Friede ohne Werke. Weißt du, dass wir keinen Frieden halten und keinen Frieden geben und so weiter. Friede muss ausgelebt werden. Nicht nur, dass man keine Waffen hat. Nein, Friede muss praktiziert werden. Hoffnung ohne Werke ist Tod an sich selbst. Hoffnung. Weißt du, du kannst alles tun, aber du hoffst nichts, du erwartest nichts. Du gehst in Gottesdienst, erwartest nichts und sagst, oh ja, weiß nicht, ist mir egal, wenn nichts passiert, ist auch was. Erwarte etwas, erwarte etwas. Und dann bring auch was mit. In Spanien hat der katholische Bischof einmal vor Jahren, unter Franco ist das noch gewesen, war also lange Zeit in der Dürre, hat es nicht geregnet und hat der große Bischof oder katholische Bischof von Saragossa aufgerufen, die Gemeinde, wir werden jetzt einen Gebets- und Fastentag machen, wir werden zu Gott beten um Regen. Und tatsächlich, die Kirche war gestopft voll und der Pastor hat über Regen kurz was gesagt und dann haben sie um Regen gebeten. Und da kam ein Mädchen und sagte, Kind, was machst du? Die hat einen großen Regenschirm dabei gehabt. Dann hat sie gesagt, wisst ihr, wenn dann anfängt zu regnen, dann ich will nicht nass werden. Ich will nicht nass werden. Jetzt in den USA, da ist eine Baptistengemeinde, da wollte irgendein Barbesitzer so eine Kneipe nebenan aufbauen und die haben gebetet, dass die Kneipe nicht aufgebaut wird. Und so weiter aber die Kneipe ist doch aufgebaut worden und eine Woche später nach der Eröffnung hat der Blitz eingeschlagen. Hat die Gemeinde Gott gelobt und gepriesen. Jetzt hat der Herr unser Gebet erhört. Und was ist passiert? Der Kneipenbesitzer hat die Gemeinde angezeigt. Wegen ihr Gebet. Verstehst? Ist die Kneipe jetzt in Brand gesetzt worden. Und jetzt gab es einen Streit. Der Richter wusste nicht, was er machen sollte. Verstehst du? Also, und jetzt, die Gemeinde wollte da nicht schuld sein. Wir sind nicht schuld für das, dass der Blitz eingeschlagen und die Kneipe abgebrannt hat. Wir sind nicht schuld. Jetzt, verstehst? Jetzt ist der Kneipenwirt gläubig geworden und die Gemeinde ungläubig. Aber du siehst, die beten, und dann, wenn es darauf ankommt, wollen sie nicht die Schuld auf sich nehmen. Das ist praktisch durch unser Gebet passiert, dass sowas passiert ist. Du sollst also nicht ohne Hoffnung beten und dann auch dazu stehen. Denn ja, die lieben Christen, so, verstehst? Die beten, und dann steht der Petrus vor der Tür und lassen den nicht mal rein. Die denken, ein Geist wäre vor der Tür, verstehst? Ein Dämon vielleicht von Petrus, der da ausgefahren ist oder was weiß ich, was sie sich gedacht haben. Aber die beten, Herr, befreie Petrus. Wir sollen also die Tür aufmachen und erwarten den Petrus und schon hinschreiben, Petrus, herzlich willkommen. Wort Gottes ohne Werke. Gott ohne Werke ist tot. Also der ganze Glaube an Gott. Segen, du bist gesegnet, aber du tust nichts für den Segen. Weißt du, du wirst nicht gesegnet. Kein Mensch wird gesegnet. Bitte hör mal richtig zu. Kein Mensch wird gesegnet. Wir werden gesegnet, indem wir andere segnen, kommt der Segen zu uns zurück. In dem Maß, wie du andere segnest, in dem Maß kommt der Segen zu dir als Feedback zurück. Also sei Täter des Wortes. Du sollst den Segen empfangen und ein Segen sein. Und während du ein Segen bist, kommt ein Segen zu dir. Menschen, die nicht andere Leute segnen, nichts Gutes den anderen rüberbringen, nichts anderes den anderen Leuten vermitteln, verstehst du? Ich will gesegnet werden. Oh, lieber Gott, segne mich. Gott wird dich nicht segnen, kannst noch 100 Jahre beten. Wird nichts passieren. Ich bin ehrlich. Ich will dir nicht etwas erzählen, was nicht stimmt. Und ich habe eines gemacht, indem ich andere segne, kommt was zurück. In dir sollen gesegnet werden, hat der Herr gesagt zu Abraham. Alle Völker, durch dich sollen die Ausländer hier bei uns gesegnet werden. Ob du sie magst oder nicht magst, ist einerlei. Aber Gott schickt sie, damit du was lernst, auch die Ausländer zu segnen. Weißt du, Menschen, die was glaubten, die taten was. Noah glaubte und er baute die Arche. Abraham glaubte und er ist ausgezogen aus Ur in Chaldea. Moses glaubte und er hat vertraut, dass er zum Volk Gottes gehört und hat fürs Volk Gottes gearbeitet. Wer glaubt, tut genau das Gegenteil. Wer glaubt, der tut genau das Gegenteil, was deine Gefühle sagen, was dein Verstand sagt, was die Leute sagen, was die Gesellschaft sagt. Weißt du, der tut genau das Gleiche, das Gegenteil, weil er glaubt. Weißt du, er schwimmt gegen den Strom. Todesschwische werden abgeschwemmt. Das Gebet setzt Gott in Bewegung. Und du bewegst dich plötzlich auch. Du kannst nicht deine Hände in den Schoß legen, sondern mir geschehe, Herr, wie du gesagt hast. Und dann gehst weiter. Du agierst, du handelst, du gehst, du gibst, du bittest, du klopfst an. Nur die Bibel auslegen, das kann der Teufel. Lass ihn das machen. Der kann das besser. Aber ausleben, das ist eine Sache der Kinder Gottes, der Jünger Jesu, der Apostel, der Jünger. Es gibt zwei Möglichkeiten, was wir sein können. Entweder Thermometer oder Thermostat. Ein Thermometer sagt immer, was die Temperatur ist, mehr nicht. Das sind so die Thermometer-Menschen, die zeigen was an, die sagen, wie es ist, was Fühltemperatur ist und so weiter. Aber ein Thermostat regelt die Temperatur. Und das ist die große Frage, was bist du, ein Thermometer oder ein Thermostat-Mensch? Christ. Zeigst du nur die Temperatur, das ist so die Mehrheitsmeinung, was gerade in ist, was gerade da ist. Du kannst, dann jammerst du mit den Jammernden und klagst mit den Klagenden und schimpfst mit den Schimpfenden und proletest und kritisierst und nörgelst und machst Vorwürfe und so weiter. Die legen alles aus. Also draußen hat es 14 Grad Thermometer, Christen. Die können nur anzeigen. Die können nur anklagen. Das sind die Thermometer, Menschen. Also heute so eiskalt, heute gehen wir gar nicht raus. Oder sie sind Thermostaten. Christen haben zwei Möglichkeiten, was sie sein können. Ausleben oder auslegen. Sie verändern was. So ein Thermostat schaltet plötzlich, klick, die Heizung und dann heizt es wieder. Oder sonst was. Die Apostel waren Thermostaten. Die waren nicht Thermometer. Die haben nicht angezeigt, jetzt ist so und so. Nein, die haben auch angezeigt, ein Thermostat hat auch ein Thermometer. Dies ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Aber dann haben sie noch richtig losgelegt und sie haben was freigesetzt, den Heiligen Geist. Sie veränderten ihre Umgebung. Sie haben was daraus gemacht. Und das ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Der Teufel ist nur ein Thermometer. Und alle, die ihm angehören, die sind so in dieser Linie, die zeigen nur an und die sagen, was los ist, was nicht stimmt, was sein sollte, was passieren sollte. Das sind die Thermometer-Christen. Ohne den Heiligen Geist sind wir alles nur Thermometer. Aber der Heilige Geist schafft eine Verbindung, verändert was, gibt Impulse weiter, inspiriert. Mit dem Heiligen Geist sind wir also echte Thermostate. Wir lösen was aus in unserer Umgebung, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Plötzlich geht wieder die Klimaanlage oder die Lüftung. Weißt du, wir geben Impuls an die Schaltzentrale, an den Himmel. Und plötzlich Menschen, die also nicht nur Thermometer, sondern Thermostate sind, die geben einen Impuls an Vater. Oh Herr, sende dein Feuer, sende deine Kraft, sende deine Herrlichkeit, sende dein Licht. Sie rufen Gott um Hilfe. Ohne den Heiligen Geist funktioniert nichts. Kein Glaube, gar nichts. Also, wir wollen also Thermostaten sein. Wer will Thermostat sein? Wirklich von Gott so gebraucht. Weißt du, das ist gar nicht viel. Das ist gar nicht viel. Da steigt nur so Blech, ein bisschen so kleines Kupferblech und so weiter. Nur das dehnt sich oder engt sich ein. Je nachdem. Weißt du, es geht nicht nur um Rechthaberei. Bei den Thermometer-Christen geht es, wer recht ist und nicht Haarspalterei oder Pharisäertum. Wir können also etwas nur bewerten oder auch etwas bewegen. Zwei Möglichkeiten. Bewerten oder bewegen. Also du kannst als Christ, du kannst etwas bewerten, sagst, es ist gut anzusehen. Aber weißt, du sollst auch segnen. Und der Herr, weißt du, der Herr hat seine Schöpfung nicht nur bewertet. Es war gut anzusehen. Nein, und er segnete auch. Weißt du, das, was Gott wirkt, das ist gut anzusehen, bewundernswert, zu staunen, herrlich, wunderbar, Thermometer. Aber er segnete auch, er gab Impulse. Und es wurde auf den zweiten Tag, der dritte Tag. Also nicht nur anzusehen und zu bestaunen und zu bewundern. Psalm 37, habe diese Tage das Wort gelesen, ist mir so groß geworden. Da heißt es, Psalm 37, Vers 5 bis 7, vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht. Also jetzt kannst du Thermostat oder Thermometer sein. Vertraue dich dem Herrn an und sorge dich nicht um deine Zukunft. Überlass sie Gott, deine Zukunft dazu. Er wird es richtig machen. Kannst du darauf verlassen, dass er das tut? Dass du ihm treu bist, wird dann keiner mehr leugnen können. Dass du recht hast, wird jedem sichtbar werden. Also halt dich am Herrn, bleib fest, unerschütterlich vor dem Herrn. Sei geduldig und warte darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und ihnen dabei noch alles gelingt, noch nebenbei. Eigentlich müsste ich sagen, nebenbei alles gelingt. Also vertraue dich dem Herrn. Psalm 37. Weißt du, du brauchst den Heiligen Geist, um das richtig zu verstehen. Aber schon allein, wenn du die verschiedenen Bibelübersetzungen liest, ist es also erstaunlich, da hast du schon deine eigene Predigt, deinen eigenen Predigtumriss. Zum Beispiel die Stelle vom Luther heißt es, befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Oder Schlachter übersetzt die Stelle so, vertraue auf ihn, er wird's vollbringen. Es kommt immer besser raus. Wenn du anfängst, mit dem Wort Gottes umzugehen, plötzlich verstehst du das Wort Gottes auch ganz anders und begreifst es und du siehst, da passiert was, er wird es vollbringen. Oder die Einheitsübersetzung sagt dann, vertraue ihm, ganz kurz und knapp, er wird es fügen. Vertraue ihm und er wird es fügen. Oder die gute Nachricht, dort steht's: So, überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben. Vertraue doch auf ihn, er wird es richtig machen. Toll, ha? Oder dann geht's weiter, die evangelistische Übersetzung, dort heißt es: Lass Jahwe dich führen, vertraue ihm, denn er handelt es. Oder in der neuen Genfer Übersetzung heißt es dann: Lass den Herrn deinen Weg bestimmen, vertraue ihm. Vertrau auf ihn und er wird handeln. Und du siehst also nicht nur, dass du handelst, sondern dass du Gott an dir handeln lässt. Das ist auch dieses passive mit Gott wandeln, passive mit Gott leben. Du bist da als Zuschauer, du hast dem Herrn befohlen, du hast in die Hände Gottes gelegt, jetzt sorgst du nicht, du holst die Sache nicht mehr zurück und sagst, jetzt muss ich gucken, was kann ich noch machen. Wenn du Gott etwas abgegeben hast, hast du kein Recht mehr, die Sache abzuholen. Du hast es aus der Hand gegeben und jetzt musst du ihm anvertrauen und sagen, jetzt wird er es machen. Gott kann in deinem Leben nichts tun, wenn du es immer wieder an dich reißt. Weißt du, mein Sohn hat mal erzählt, also in seiner Praxis als Rechtsanwalt, ich sage, manchmal sind die Leute ganz komisch. Die sagen, machen Sie das und dann schreiben Sie noch nebenbei Briefe und machen Sie noch was und so weiter. Und die bringen alles durcheinander. Und das ist genauso auch im geistlichen Leben. Bete für uns. Weißt du, wenn du einmal gebetet hast, Gott die Sache anheimgestellt hast, überlass dann Gott die Sache. Er wird's machen. Die Bibel ausleben. Ruhig bleiben. Stille bleiben. Wir wissen nicht, was Gott alles tut und wie er es macht, aber er ist ja der Fachmann. Der Experte in dieser Sache. Gott weiß, was für uns die beste Lösung und die richtige Lösung ist. Oder wie es mit uns weitergehen soll. Die Bibel auslegen oder ausleben. Das ist meine Botschaft. Verstehst du, sich Gott zu überlassen, sich Gott anzuvertrauen. Noch ganz schnell eine Geschichte aus Apostelgeschichte 8, Vers 26 und folgende Verse. Da ist die Geschichte von Philippus und einem Kämmerer aus Äthiopien. Da plötzlich, weißt du, da spricht der Heilige Geist zum Philippus in einer gesegneten Arbeit. Philippus, ich habe Arbeit für dich. Geh auf die Straße nach Gaza dort, dort habe ich was für dich. Und der Engel des Herrn sprach zu Philippus und Philippus ging los und er hat abgebrochen und ist losgezogen und gesagt, ich muss jetzt woanders hin. Und ich habe noch eine Missionsreise heute vor und ist losgegangen und er sieht dann diesen Wagen von der Königin Kandace von Äthiopien und er hält sich an dem Wagen und dann hört er, wie der Mann liest, für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Und so weiter. Und wer sich dann überlegt und Pause macht, dann kommt der Philippus und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und du siehst, wie das funktioniert, wie die Bibel ausgelegt und ausgelebt wird. Vieles verstehen wir nicht, wenn niemand da ist, der uns auslegt. Weißt du, nur die tote Religion, dass ich ein Buch kaufe, da Jerusalem, so Jesaja-Rolle und dann lesen und so weiter, hilft dir oft nicht. Du brauchst jemanden, der dir das auslegt. Wie sollen sie glauben, wenn keine Prediger da sind? Steht in der Bibel. Und wie sollen sie gehen, wenn sie niemand sendet? Also ist es so wichtig, dass jemand gesandt wird vom Gott oder dass jemand kommt und dann verstehen sie auch, was sie lesen. Aber wie kann ich verstehen, wenn niemand erklärt? Also ich kann das erklären. Ja, und dann, von wem spricht hier dieser Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Und dann erklärt er Jesus. Dieser Philippus erklärt dann Jesus und sagt, der ist schon gekommen, der ist vor kurzem da gestorben und hingerichtet worden. Weißt du, der Philippus war so Thermostat. Verstehst du, er war nicht nur Thermometer, was der in Jerusalem bekommen hat, der hat nur Temperatur gemessen bekommen. Er hat die Jesaja-Rolle gekriegt. Aber hier ist jetzt ein Thermostat raufgestiegen. Und dieser Thermostat erklärt, es gibt Impulse. Und ohne großen Tamtam und ohne was, kommen sie an eine Wasserpfütze und dann fragt der Kämmerer, sag mal, da ist Wasser. Was hindert es mich, dass ich mich taufen lasse? Du siehst, da wird nicht nur die Bibel gelesen, nicht nur die Bibel erklärt, da wird auch gleich getan. Da ist Wasser. Was hindert es mich? Wird gleich praktisch umgesetzt. Da ist Wasser. Was hindert es mich? Wir sollten mit der Bibel beschäftigen und plötzlich sollten wir uns fragen, was hindert es mich, dass ich jetzt für Gott arbeite. Ja, du musst zuerst mal Bibelschule besuchen, du musst studieren, du musst zuerst mal, irgendwelche Titel erreichen. Nein, weißt du, wo hat Petrus Titel erreicht? Er war auf dem Söller, wurde erfüllt vom Heiligen Geist. Er war mit Jesus zusammen. Weißt du, das ist, wo du deine Titel erreichst, in Gemeinschaft mit Jesus. Oder Philippus war voll Glaubens und voll Heiligen Geistes und sie dienten Gott. Und jetzt erklärt er, was hindert's mich? Ich glaube, es gibt keine Hindernisse für Gott oder von Gott aus gesehen, dich zu gebrauchen. Nur deine Willigkeit. Weißt du, oft ist unsere Bockigkeit. Weißt du, wir sind so, nein, Herr, das muss so kommen, da muss der Pastor mich aufrufen. Aber du, wir sollen Gott dienen, wenn uns niemand aufruft. Von uns aus, vom Heiligen Geist ausgetrieben. Und das ist das große Problem. Wenn du wartest, bis dich jemand einsetzt, du kannst noch 100 Jahre warten. Du wirst nicht eingesetzt. Weißt du, Gott setzt Leute ein und er setzt Leute ab. Und es muss die Zeit kommen, und als die Zeit erfüllt war, plötzlich Jesus nahm die Rolle und fing an zu lesen und sagt, jetzt, das erfüllt sich jetzt, was der Prophet gesagt hat, der Geist des Herrn ist auf mir, Kranke zu heilen, Gebundene zu befreien und so weiter und den Armen das Evangelium zu predigen. Du brauchst die Salbung Gottes. Und der Philippus hat es begriffen. Starke Geschichte hier, diese Geschichte. Und plötzlich war er wieder weg nachher. Nachdem er seinen Auftrag erfüllt hat. Der hat sich nicht an den Mann geklebt. Ja, der hat Geld, der ist Finanzminister, der ist Kassierer. Verstehst du, der hat Geld. Nein, der Heilige Geist hat ihn losgelassen und der konnte loslassen. Der geht wieder nach Caesarea Philippi und dient dort weiter. Der hängt nicht an den Menschen. Wenn du Gott dienst, hängst du nicht an Menschen. Du hängst an Gott, an der Sache, am Evangelium. Perfekt ist es, wenn ein Mensch das tut, was Gott gesagt hat und befolgt von ganzem Herzen. Der Heilige Geist sprach und Philippus tat. Was hat Gott dir gestern gesagt? Oder vorgestern? Überleg einmal. Er hat zu dir geredet. Schon x-mal, nicht nur gestern und vorgestern. Gott hat schon so viel zu dir gesprochen. Tust du das auch? Ja, Herr, rede zu mir. Bei manchen Leuten habe ich den Eindruck, Gott sagt, nein, danke, ich werde kein Wort mehr verlieren. Die tun sowieso nicht, was ich sage. Weißt du, du hast die ganze Bibel. Fang an, wenigstens einen Abschnitt aus der Bibel zu tun. Und das ist wichtiger, als die Bibel durchzulesen und zu wissen, was alles drinsteht. Tu es. Tue, was du verstehst. Jemand kam zu einem Mann Gottes einmal, da sagte er, ich habe so viele schwierige Bibelstellen, also die verstehe ich gar nicht. Die habe ich so viel Schwierigkeiten, das Wort Gottes zu verstehen. Dann sagt der Prediger, sagt er, aber ich habe Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die ich verstehe. Mit den Bibelstellen habe ich Schwierigkeiten. Nicht mit denen, die ich nicht verstehe, sondern die ich verstehe. Geschwister, wir haben Schwierigkeiten mit den Bibelstellen, die wir verstehen, die so eindeutig und so klipp und klar sind. Tu es. Aber nein, die sind so schwer für mich. Geh auf die einsame Straße nach Gaza. Der Heilige Geist will den Philippus leiten und führen und so weiter. Er öffnet Türen. Er bringt, und durch diese Begegnung ist eine ganze Nation, die ganzen Äthiopier sind zu Christus gekommen. Nur weil Philippus gehorchte. Nur weil ein Mensch gehorchte. Was glaubst du, wenn ein Mensch anfängt heute zu gehorchen, was dann passiert? Wenn du anfängst in deiner Umgebung zu gehorchen. Und dann heißt es, und er zog fröhlich seine Straße weiter, dieser Kämmerer. Singend, jubelnd und sagt, Halleluja, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin getauft, ich bin Kind Gottes. Oh, ich verstehe die Bibel jetzt plötzlich ganz was anderes. Dieses Buch ist jetzt ein lebendiges Buch für mich. Ich bin getauft. Und er zog seine Straße fröhlich weiter. Was hier in der Wüste passierte, war geistgewirkte Verkündigung. Hier wurde die Bibel nicht nur ausgelegt, sondern auch ausgelebt. Von beiden, von Philippus und von dem Kämmerer. Was nützt es, wenn nur Philippus was auslebt und sagt, ich folge, ich predige ihm? Nein, weißt du, auch der Kämmerer und wir Prediger oder ich als Prediger habe auch große Probleme. Weißt du, all das, was ich euch predige, das muss ich entweder erlebt haben oder werde es noch erleben. Verstehst du, das ist so. Ich muss das irgendwie auch mitmachen. Ich kann nicht etwas erzählen und sagen, so und so. Gut, ich war noch nie im Himmel, das kommt noch. Aber es gibt andere Sachen, die Schwierigkeiten, die Höhen, die Tiefen und. Das muss ich alles durchmachen, dann kann ich euch erklären, wie das funktioniert. Und so ist auch die Bibel. Die Bibel ist ein Buch der Menschheitsgeschichte, aufgeschrieben von Menschen, die Tiefen und Höhen durchgemacht haben. Und ganz ehrlich, und wir müssen auch ganz ehrlich bleiben, wir machen alles durch, was da als Mensch durchgemacht ist, und dann ziehen wir aus unserer Straße fröhlich weiter. Biblische Christentum. Der biblische Glaube ist etwas ganz Praktisches, total Praktisches. Zu Jesus kommen, von wem spricht er? Von Jesus spricht er, ganz einfach. Nicht von Jehova oder Jahwe oder sonst etwas. Nein, von Jesus. Und der ist erschienen, wurde gekreuzigt und ist auferstanden. Und bei Jesus, lieber Mann, bei Jesus lösen sich auch ihre Probleme So kann ich mir den Philippus vorstellen, der sagt, wenn ich den schon einmal habe am Schlawittchen, das lasse ich nicht ganz so schnell los, ich predige weiter. Und weißt du, die ersten Christen waren voller Freude für Jesus, so wie Paulus beim Felix, und dann redet er und sagt, lieber Felix, Gott ist so gut. Dann sagt Felix, hör doch auf, wenn du noch weiter redest, werde ich noch Christ. Und sagt dann, ja, das ist mein größter Wunsch, dass du Christ wirst. Du rasest. Christen, die voll Heiligen Geistes sind, die fangen an zu rasen. Christen, die nicht rasen, sind nicht geisterfüllte Christen. Bei denen stimmt was nicht. Die haben nicht Feuer hinterm Hintern. Oder Dampf oder was es auch immer ist. Bei Jesus lösen sich deine Probleme, deine Sorgen, deine Zweifel, deine Krankheit, deine Angst und deine Sorgen, deine Sünden, die verschwinden bei Jesus. Komm zu Jesus. Ja, ich komme. Und er zog seine Straße fröhlich weiter, als er nachher gekommen ist. Du wirst dankbar, klagst nicht mehr, jammerst nicht mehr. Jawohl, von wem spricht er? Für wahr, er trug unsere Schmerzen und lud auf sich und unsere Krankheiten. Weißt du, da liest du nicht mehr depressiv die Bibel, schwermütig die Bibel. Du liest die Bibel mit Freuden. Das ist dann, du isst das ganze Buch auf. In der Bibel musst du doch einmal das Buch aufessen. Seit wann hast du mal wieder Wort Gottes gegessen? Das Wort Speise, für mich hat jemand einmal gesagt. Und solange du noch nicht fröhlich geworden bist und fröhlich deine Straße ziehst, hast du gar nicht wahrscheinlich richtig den Herrn erlebt und lebst es gar nicht so mit dem Herrn. Aber all die Menschen, die voll Heiligen Geistes wurden, die werden rasend, die werden fröhlich, das Herz ist voll, und wenn das Herz voll ist, das läuft über. Und der Segen ist immer das, was bei dir überläuft. Was bei dir nicht überläuft, ist kein Segen. Weißt du, das Überfluss, das kriegen nachher die anderen an. Aber zuerst musst du voll werden, dein Gefäß muss überlaufen. Du musst überquellen von Freude, von Begeisterung und so weiter. Und das ist Bibel ausleben. Christen müssen überlaufen. Auch wenn die Schwierigkeiten haben, überlaufen vor Freude am Herrn. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und der Sieg Gottes und dergleichen. Willst du anders nach Hause gehen, als du hierher gekommen bist und so weiter? Dann begegne dem Herrn. Werde voll Heiligen Geistes. Und das kannst du an der Stelle, da wo du bist heute. Da wo du stehst, du kannst sagen, Herr, füll das Gefäß. Füll mich, füll mich, füll mich, füll mich, füll mich. Und in dem Augenblick wirst du von Liebe erfüllt, von Frieden erfüllt. Und dann gehst nach Hause und bist ein Friedensstifter, bist ein Brückenbauer, statt eine Bombe, die explodiert und alles zerstört und alles niederreißt. Bibel auszuleben. Wir verändern die Dinge, weil wir verändert worden sind. Weißt du, nur veränderte Menschen verändern ihre Umgebung. Aber das Wort Gottes will zuerst an uns wirken. Lasst uns aufstehen und lasst uns das Wort Gottes praktisch an uns selbst anwenden. Und nicht nur, hast ja gehört, was er gesagt hat, oder für den anderen hören. Nein, wir sollen für uns die Bibel hören, die Bibel für uns lesen, die Bibel an uns selber anwenden. Was nützt es, wenn du anderen die Medizin verschreibst und anderen empfiehlst und anderen schmackhaft machst und selber nimmst nichts davon? Du wirst gar nicht gesund. Verstehst du? Darum kein Wunder, dass manche Ärzte krank sind, weil sie anderen helfen und andere operieren und andere bedienen, aber selber die Medizin nicht nehmen, die sie nehmen sollten. Deshalb, Mensch, nimm du zuerst mal für dich das, was Gott gibt. Und dann, erst wenn du genesen hast und du gesund geworden bist, dann gib es anderen weiter. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dein Wort uns gegeben hast. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Und wie wird ein Mensch seine Straße, seinen Weg gehen, unfehlbar? Und er kann das nur, wenn er sich hält an deinem Wort. Vater, wir halten uns an deine Worte. Deine Worte sind Geist und Leben, Jesus. Und der Heilige Geist macht uns die Worte Jesu lebendig. Der Heilige Geist erklärt uns diese Worte. Der Heilige Geist macht unser Herz brennend. Oh, Halleluja, Vater, ich danke dir für die große Liebe zu deinem Wort, das du uns durch den Heiligen Geist schenkst. Und wir wollen die Bibel nicht nur auslegen und nicht anderen Menschen davon was erzählen, sondern selber ausleben. Halleluja, segne uns, Herr Jesus. Lass uns zusammen sagen, lieber Heiland, wir wollen keine Theoretiker sein, wir wollen keine Thermometer sein, wir wollen Thermostate sein. Wir wollen empfangen und weitergeben. Und weiter dienen, was du uns gibst. In Jesu Namen. Amen.